Es wurde einst weisgesagt, dass die Welt vom Dunkeln ins Licht geführt werden würde. Sollte. Moment nochmal. Es wurde einst weisgesagt, dass die Welt vom Dunkel ins Licht geführt werden sollte. Mit dem Erscheinen von N, der Podcast. Doch er scheiterte und der Kult der Podcast-Produzenten verbannten ihn und begannen ihre Schreckensherrschaft. Jahrzehntelang wurde die Menschheit von Laber-Podcasts geführt, durch E-Promis geknechtet und versklavt. Doch eine Prophezeiung kündigte die Geburt der Prime-Perlen an. Spin-off des N-Podcasts. Gesegnet mit dem Herz von Schläferz und dem Audiohandwerk des Kummers ist es bestimmt, die Seelen der Trash-Film-Enthusiasten zu retten.
Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee sind vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist das kein Trash. Für sie sind es die Prime-Perlen.
Ja, liebe Zuhörer, wie wir schon aus dem Intro mitgekriegt haben, begeben wir uns heute in die tiefsten Tiefen der Fantasy-Welt, in das Beste, was ein Roger Corman-Universum geben könnte, es aber nicht ist, woran sich Leute wie Tolkien oder J.K. Rowling die Finger lecken würden, hätten sie Geschmack. Das ist die Welt von Arthur, Herr des Feuers. Und um diese Geschichte kurz zusammenzufassen, es geht um einen jungen Krieger, der quasi aus einer Prophezeiung stammt, der hat irgendwie, ist er der Sohn von einem ganz, ganz krassen Typen, der verbannt wurde, was auch immer, weil das Dorf von dem Spinnenkult, sein eigenes, quasi ausgelöscht wurde und seine Stiefschwester mitgenommen wurde. Und jetzt muss er sich auf die Reise begeben, hat noch eine Amazonenkriegerin dabei und dann müssen sie Artefakte besorgen, um den Spinnenkult zu besiegen und die Stiefschwester zu befreien, weil die Stiefschwester, die liebt er und mit der ist er auch verheiratet. Ja, meine Damen und Herren, es ist wieder so eine Geschichte.
Und damit herzlich willkommen zu den Prime Perlen, die besten, schlechtesten Filme Streaming-Anbieter.
Ich bin schon wieder von dieser Stepsisters-Geschichte schon wieder so geblendet, dass du schon wieder alles verhabelst.
Du hast alles so schön gesagt und ich verhaspel mich bei dem einen Satz, den ich immer sage. Ich hab Kotzen. Ja, heute ist unser Film Arthur, Herr des Feuers, im Original, nicht Arthur the Fighting Eagle, das ist der amerikanische Verleihtitel, aber es ist tatsächlich ein italienischer Film, der in dem Original Arthur Linvincibile, Arthur der Unbesiegbare, ja stimmt, der wird nicht so oft nicht besiegt, ne? Also,
ich wollte es gerade sagen, ey, aber das ist auch so ein Ding für später halt. Also, er hat ja auch nicht die Konkurrenz.
Ein Film aus der Hand von Joe D'Amato, den der geneigte Trash-Film-Gucker durchaus kennen wird von vielen, 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 vielen Filmen. Ich vermute, über ihn gibt es auch ganze Bücher und allem. Und alles ist ein italienischer, Joe D'Amato ist ein Pseudonym, ist ein italienischer Regisseur, der ganz viel dieses B-Movie-Zeug gemacht hat. Und dieser Film natürlich von 1982 ganz, 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 ganz schnell im Fahrwasser des Erfolges von Conan gedreht. Wie es auch in den Folgejahren zu Dutzenden passiert ist und wir auch schon einige von diesen Filmen hier besprochen haben. Aber zur Abwechslung mal nicht mit weiblichen Hauptfiguren, sondern mit einem Mann, nämlich dem Arthur. Und Arthur wird gespielt von Miles O'Keefe, den wir auch schon mal hier hatten. Das ist nämlich der, was war er nochmal?
Ja, der Kampfkoloss.
Der Kampfkoloss, so. Blond belockter junger Mann mit einem BMI von perfekt. Da ist kein Gramm Fett an diesem Körper zu finden. Aber auch wohl nicht so viel im Kopf. also meinst du, gibt es nicht der talentierteste Schauspieler, aber sicher einer der besser aussehenden. Und für eine Fantasy-Rolle, wenn du dir den prototypischen Helden da vorstellst, der passt perfekt, eigentlich so gut, wo ich gedacht habe, gab es He-Man vorher oder nachher von diesem Film? Meine Recherche ergab, dass das wohl ziemlich zeitgleich war. Und aber es ist frappierend, wie teilweise so manche Kleidungsstücke da an das Spielzeug erinnern.
Ja. Aber also ich sag mal, also die Masters of the Universe, die gab es doch vorher, die Spielzeuge und den ganzen Quatsch.
Nee, ist auch so, die kamen auch so 82 auf den Markt. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das mal so gesehen haben oder ob die alle die gleiche Vorlage benutzt haben, wie halt die Figuren auszusehen hatten.
Naja gut, also ich sag mal so, es ist ja dieses typische Barbaren-Outfit, hast du nicht gesehen, das gab es ja durch diverse Fantasy-Scheiße, gab es das ja bestimmt schon in irgendeiner Form. Das
ja, ich fand es halt nur so, weil der halt dieses Höschen da anhat, auch so mit dem Fell dran und diese Stiefel, die so Fellbesatz oben hatten, das ist halt so typisch He-Man und der sieht halt auch so aus, ne? Also der hat dann noch so einen Brustpanzer, sieht nicht so ganz aus wie das, was He-Man hatte, aber hätten die ganz, ganz schnell 82 noch einen He-Man-Film in echt gedreht, ohne Dolph Lundgren. Also, ja, hätten wir mal so tief, ja, Schauspiel, ja, gut hin und her, aber.
Also, bitte,
vom Aussehen her hätte er gepasst.
Naja, aber Dolph Lundgren ist ein wesentlich besserer irgendwie. Also, ich sage mal, finde auch von der Statur her, finde ich Dolph Lundgren, da ist er aber besser.
Ich sage ja, falls man das ganz schnell noch hätte machen wollen, wäre das sicher eine nicht falsche Wahl gewesen vom Schauspieler.
Aber ich sag mal so, Conan kam ja vorher im Endeffekt, das ist ja auch in dem Fahrwasser halt eben, der hat doch auch so die ganze Zeit diese Lendenschurz und diese Fellschüchen an sowas angehabt, oder?
Ja, aber nicht ganz so. Ich meine, irgendwie im He-Man, da wurde ja schon auch vor Conan dran gearbeitet und so. Mhm. Das ist eher lustiges, wie sagt man, konvergente Evolution. aber es war ein bisschen auffallend. Naja, auf jeden Fall, Maya Miles O'Keefe ist unser Hauptdarsteller. Sabrina Siani spielt die Amazonenkriegerin, wenn man das so nennen mag. Oder halt irgendwie Kriegerin, das wird nicht genau genannt. Die hatte auch so in den 80ern bei gerade dieser Art von Filmen mitgespielt. Durchaus noch ein bisschen trashiger, durchaus noch ein bisschen nackter. Und dann ihre Schauspielstiefel schon mit 26 an den Nagel gehängt. 1989. Ja, und von Arthur gibt es auch noch mehr Filme.
Naja.
Also es gibt eben 4 Arthur-Filme. Ich weiß aber nicht, ob jetzt Miles O'Keefe immer dabei war. Ich glaube nicht.
Nee. Der ist bis Teil 3 dabei und ab 4. ist es dann irgendein anderer Knallkopf, den keine Sau kennt. Der auch überhaupt ihm nicht ähnlich sieht. Also was soll's.
Also wie Jason Bourne. Also wenn man überlegt, wie viel Fantasy-Scheiße es in den 80ern gab, da muss man dann Herr der Ringe schon später arg beglückwünschen dazu, dass sie das Genre da gerettet haben.
Ja,
oder
ja,
neu belebt eigentlich, war ja schon lange tot. Getötet durch solche Leute. Ja, und worum geht's in diesem Film?
Das habe ich schon gesagt. Also im Endeffekt ist es nichts weiter als im quasi, dass er der Auserwählte ist, weil irgendwie Prophezeiung hier und da und der Spinnenkult will ihn aber irgendwie tot haben, weil er ja seine diesen bösen Geist, den der Spinnenkult da so verehrt, sozusagen bedrohen könnte. Wird doch nie drauf eingegangen, machen wir uns nichts vor. Und er muss aber seine Motivation ist ja quasi nur, weil der Spinnenkult das Dorf, wo er aufwächst, quasi halt eben zerstört und seine Schwester oder Stiefschwester vielmehr, die er gerade geheiratet hat, entführt, dass er dann loszieht, um quasi halt den Spinnenkult aufzuhalten. Wird zwischendurch aufgegabelt von einem Typen namens, wie heißt der hier?
Gieber,
genau, der ihn irgendwie ausbildet und ihm auch so ein krasses Schwert gibt, was halt auch eine hässliche Requisite ist. Trifft, wie gesagt, unterwegs noch diese Amazonen-Kriegerin halt und dann soll die noch ein Artefakt besorgen, so ein Spiegelschild. Und den Kult kaputt machen und die Stiefschwester wird er zurückholen. Die Dingsbums-Amazonin stirbt dabei, weil sie nur auf den Schatz aus ist und irgendwie sich dann gegen 20 Leute erwehren muss und alle umbringt, aber selber dabei drauf geht. Er irgendwie noch so eine Riesenspinne killt, Griba irgendwie noch platt macht, der sich nämlich rausstellt, dass er nämlich auch früher ein Kultanführer war und ihm dieser Platz abgenommen wurde. Und ansonsten rennt er dann halt wie in so einem schlechten ABBA-Video quasi halt mit seiner Stiefschwester halt freudig Hand in Hand durch den Wald und dann gibt es so einen tollen Popsong. Das war's.
Genau. Ich noch nicht vergessen, Laura Gemser spielt auch mit. Also eine kurze Verführerin, falsche Verführerin, Hexe, irgendwie Zombie-Tante, die bekannt ist als die Black Emmanuel. auch viele Filme mit Joe D'Amato gedreht. Der hohe Priester der Spinnen spielt einen Wrestler namens Dakar.
Also noch nie gehört von, sage ich ganz ehrlich. Aber der spielt bei einigen Sachen mit. Also auch Zombie Holocaust ist er mit dabei. Hier Zombie von Fulci ist er mit dabei. Hat schon gute Credits.
Ja, gut. Ja, dann gehen wir mal in die Highlights über, würde ich sagen, wa?
Ja, bitte.
Bitte. So, das erste Highlight. Wir hatten es schon mehrfach angesprochen. in Arthur wütet das Whitefire.
Ja, allerdings. Ich war wieder voll in meinem Element.
Also, der junge Mann wird ja als Baby von dem Griba in irgendein Dorf gebracht, um den zu verstecken vor dem bösen Hohepriester. Und die halt so eine Familie zieht ihn auf. Die haben auch noch eine Tochter gleich zur gleichen Zeit gekriegt. Und weil die, wird auch so schön gesagt, ne, ich gebe genug Milch, ich kann ihn miterziehen. sei es wie es sei. Auf jeden Fall halt Schnitt irgendwie 20 Jahre später. Die sind alle erwachsen. Der Arthur schenkt hier einen kleinen Bären. Und dann entspinnt sich der folgende Dialog zwischen, was er immer noch weiß, ist seine Schwester.
Ich liebe dich, Sohn.
Ich dich auch, Arthur.
Warum können wir nicht Mann und Frau sein?
Weil du bist mein Bruder, Arthur.
Ich werde mit Vater darüber sprechen.
Whitefire!
Und es ist ja so geil, der geht dann zum Fall. Jetzt kennt ihr, also da geht's schon wieder los, genau, ja, da sind schon die Alarmglocken da. Und dann geht er zum Vater und sagt, ja, also.
Hat für ihre Frau und so verliebt.
Richtig,
ne?
und ach Mensch, Arthur, du machst mich so glücklich. Nee, das wollte ich schon die ganze Zeit.
Hör zu, Vater. Ich wollte schon oft mit dir darüber sprechen. Ich weiß, ich hätte es vielleicht schon früher tun sollen. Aber ich weiß auch, dass es in früheren Zeiten eine vollkommen normale Sache war. Also kurz und gut. Niemand hatte etwas dagegen, wenn Bruder und Schwester heirateten.
Arthur, mein lieber Sohn, du weißt gar nicht, welche Freude du mir bereitest.
Du hast also nichts dagegen? Du würdest mir nicht verbieten, meine Schwester zu heiraten?
Aber sie ist nicht deine Schwester, Arthur.
Was sagst du?
Sohn ist nicht deine Schwester.
Sie ist nicht deine Schwester.
Nein, doch! Oh. Sie ist nicht deine Schwester, mein Sohn.
Und im Hintergrund setzt der Chor ein. Whitefire, rolling like a fireball. Give me through the wall, give me Whitefire.
Ja, also wer unsere Folge, legendäre Folge mit dem Film Whitefire noch einmal hören möchte, dem seid ihr hier empfohlen. Da haben wir leider noch keine Tonausschnitte benutzt in der Staffel.
Ja, schade.
Wo es auch zu dem legendären Dialog kommt. Warum musst du nur meine Schwester sein?
Es ist halt so geil, vor allem, also generell, dieser ganze Anfang ist ja schon geil, ne? Das ist ja so ein Highlight für sich halt so. Nicht nur diese, also ich rede noch nicht von diesem ganz, ganz Anfang, aber ich meine dieser Anfang von dieser Szene mit dieser Bruder-Schwester-Konstellation, weil sie kommt durch den Wald gelaufen, ne? Es könnte auch wieder so ein, keine Ahnung, so ein heile Welt-Film sein, was weiß ich nicht was. Kommt sie zu ihm hin und sagt zu ihm tatsächlich, warum musst du mich verlassen, Arthur? Wieso, das mache ich doch gar nicht. Und dann kommt halt dieser Dialog, ich dachte mir, was war denn das jetzt? So, dieses, warum musst du mich verlassen? Der geht doch nirgendwo hin. Der ist doch da. Was war denn das jetzt für eine bescheuerte, also Begrüßung? So, das ist wie, wenn ich irgendwie jetzt nach Leipzig komme und zu Sascha gehe, Mensch Sascha, warum müssen wir schon wieder gehen? Und das zur Begrüßung so. Der macht die Tür auf und sagt, hallo, Sascha, warum muss ich schon wieder gehen? Aber du musst doch noch gar nicht gehen.
Ja, ich weiß es auch nicht. ja, aber die, also es wird enthüllt, der Vater ist auch super, ne? Erst zum Schluss enthüllt er, dass sie ja gar nicht miteinander verwandt sind. Geilo. Wir haben schon die ganze Zeit darauf gewartet, dass du meine Tochter penetrierst.
Stell dir das vor mit so einer deutschen Stotter-Synchro, wo der dann irgendwie so mit Inge, hör mal, der Junge, der will endlich mit unserer Moni. Endlich können wir die Knochen knallen lassen.
Ich find's auch super, die heißt irgendwie richtig Sunja, die Figur der Schwester, wird aber als Sun abgekürzt.
Ja, ja.
Und die Amazone, die ihr später begegnet, die heißt Run. Also Run und Sun.
Ja, ne, es ist ja, soll ja dann auch so das, da haben sie ja verpasst, so ein bisschen das noch weiter zu ergründen, aber es sollte ja dann so ein Liebesdreieck geben, wovon halt die Schwester natürlich nie was wusste. Oder Stiefschwester, Entschuldigung.
Hey, der ist ja auch ein bisschen länger im Stich, muss man sagen, hier. Es ist ein toller Verlobter. Nee, fast mal, ne? Also, die machen ja dann ein bisschen Hochzeit.
Ich wollte schon sagen, sind die nicht sogar dann auch vermählt?
Ja, ich weiß nicht, die Bösen kommen ja mitten in die Hochzeit rein. Gerade meine genau. Lieblingsstelle in der Hochzeit, auch ein Highlight von mir, die Hochzeitstänzer. Was irgendwie ja. so eine gut ausgebildete, klassisch trainierte Balletttruppe ist, die da ihren tollen Dance macht. Und die jungen Männer, die sind auch voll dabei.
Naja, so Tanz der Befruchtung, so sah es aus.
Aber so wie die Männer getanzt haben, haben sich ja die Frauen gedacht, die wollen eigentlich nichts mit Mädchen machen. aber muss sagen, ja, gut getanzt. Leider habt ihr falschen Ort zum Leben ausgewählt. Da gibt es schlechte Engagements. Außer halt einmal im Jahr eine Hochzeit. Und just sind da rein, kommen dann eben die bösen Leute und hacken alles nieder, weil irgendwie dieser Hohepriester immer mitkriegt, da ist einer, der ist irgendwie scheiße, weil der ist der Sohn vom Thorn. Und der Thorn ist irgendwie mein Gegner, weil der nicht irgendwie uns ernst nimmt mit unserer Spinnenreligion. Also das ist auch irgendwie ein Glaubenskrieg, so habe ich das verstanden. Das ist also, schon tiefsinnig, muss ich sagen.
Ja, auch generell. Da komme ich jetzt, glaube ich, zu dem Highlight mit dem ganzen Anfang halt so. Also wenn man es wirklich so von Herr der Ringe kennt, ne, wie dann so die Geschichte offenbar wird irgendwie so von Gollum, so ich glaube in Teil 3 ist das oder in Teil 1, ich weiß es nicht mehr, wo so erzählt wird, so ja, der Ring ist zu dem gegangen und so und dann hat die Gollum in die Nebelgebirge getragen. So ist der Anfang, du hast dann irgendwie so einen Flug über so ein weißes Gebirge irgendwie, wo dann so ein epischer Sprecher irgendwie so die tiefste Fantasy-Geschichte erzählt. Ja, der Thorn, der war der Auserwählte und krass ist da,
aber erst gescheitert. Ich habe aber nicht mehr zugehört nach der Hälfte.
Ich habe das nach der Hälfte nicht mehr gehabt. Verstanden, was die jetzt wollten. Und wir haben es uns, ich habe es mir zweimal angehört, weil ich glaube, wer ist denn jetzt Thorn? Was ist denn jetzt der Spinnkulster? Ist jetzt der Böse? Aber Thorn gibt es schon gar nicht mehr. Also ist er jetzt nicht mehr der Held? Okay, da gibt es jetzt den und hä? Also wirklich, ich habe das dann kapiert. Okay, der Spinnenkult ist der Böse und die müssen jetzt so ein auserwähltes Kind halt, das darf nicht geboren werden. Und wenn es geboren wird, ist scheiße, deswegen müssen sie es umbringen. Punkt. So, warum machst du es denn so kompliziert mit irgendwie da erklären, da ist ein Artefakt und dort kommt noch einer und da ist hier und dann kommt der andere noch aus der Parallelwelt und so. Was soll die Scheiße? Also.
Und dann auch noch so ewig lange. Und diese, ich meine, bei Herr der Ringe, wenn die über die Berge fliegen, da siehst du ja wenigstens Leute da rumstiefeln. Aber ja, hier, ja. Das sind ja einfach nur Flugszenen, die sind nur schlecht ineinander geschnitten.
Da habe ich ja auch gedacht gehabt, eigentlich könnte jeder ein Fantasy-Intro machen.
Ja, wie wir gerade.
Machst mal mit der Drohne über den Wald drüber und dann erzählst du was drüber.
Wir haben für unseren Nerdsich Comic-Check ja mal so ein Intro gemacht.
Richtig, ja, da eben.
Das war besser als das hier.
Ja, allerdings. Es ist ja vor allen Dingen auch so geil, dass halt eben dieser Anfang komplett in englischer Tonspur ist.
Ja.
So. Also du hast ja manchmal so Switches wieder so ganz kurz, das hast du ja öfters mal in solchen Filmen, wo wahrscheinlich irgendwie der Cut nicht richtig gestimmt hat, dass halt auf einmal eine englische Tonspur ist und eben nicht die deutsche Synchronisation da ist. So. Und hier ist es so, dieser ganze Anfang mit diesem über den Berg fliegen und die epische Geschichte erzählt es komplett in Englisch so. Ja, was natürlich den Sprecher nochmal geiler macht sozusagen halt, aber dann auf einmal ist Deutsch.
Ja, ich vermute einfach, dass die im Deutschen das rausgeschnitten hatten.
Ja, ich glaub's auch. Weil es auch keinen interessiert.
Ach ja, auf jeden Fall gibt es einen Spinnenkult und der wird angeführt vom Spinnen-Otto, habe ich ihn genannt. Also es ist dieser Dakar, eben dieser Wrestler. Und da muss man, also ich weiß nicht, ob der Mann so eine Vorliebe für solche große Taranteln hat. Es ist keine Gummispinne wie bei Captain Raubein, sondern der hat so mehrere Taranteln, die Vogelspinnen, die ihm so übers Gesicht an den Arm hochkrabbeln. Er hat die auch immer ein bisschen lieb. Da wird sehr viel Zeit drauf verwendet, das so zu zeigen. Und ich muss, also, wenn der schon ein bisschen so ein Faible dafür hatte und vielleicht seine eigenen Spinnen sind, okay. Wenn nicht, Hut ab. Also, das dann so zu spielen, nicht schlecht.
Ja, gut, ich meine, der ist Wrestler, der muss sich vielen Gefahren einfach so stellen. Da war Spinnen so das Wenigste wahrscheinlich.
Soll ich trotzdem nicht anfassen, die Viecher.
Na ja.
Ibe.
Ja, dann muss man auch sagen, ist halt auch schön ein Highlight halt eben, wie der Giba quasi am Anfang halt das Kind wegschickt. Das ist ja alles so, das Kind ist geboren. So, Arthur ist geboren quasi und die Mutter, die brüllt auch, als ob es keinen Morgen gibt sozusagen. Die wird ja immer lauter. Und dann ist natürlich auch eine stürmische Nacht, wo auf einmal irgendwelche Elefanten auch trompeten, so. weil weiß nicht, was das sollte, ob das irgendwie nochmal so zur Unterstützung sein sollte, dass es wirklich stürmisch ist. Und dann ist es auch so, die reiten ja alle irgendwie immer in denselben Höhlengängen da irgendwie rum, oder beziehungsweise hier, was ist denn das? Das sind irgendwelche Steinvorsprünge irgendwie, die so unterführt sind, keine Ahnung. Das sieht halt immer alles gleich aus, als ob die irgendwie dreimal im Kreis gerannt sind und aneinander vorbeigeritten.
Ja, ich meine, also, ich meine, dieser Film ist ja auch so auf mehreren Ebenen einfach inkompetent.
Ja, allerdings.
Ja, ich meine, die Action, ich weiß nicht, ob man das so als Highlight bezeichnen kann, aber das ist alles sehr lahmarschig, muss ich dann auch wieder sagen.
Also überhaupt so dieser Überfall auf das Dorf, der ja dann irgendwie am Anfang kommt, so. Ich habe mir auch gedacht gehabt, ihr habt diese, ich sag mal, Bauernwaffen, die hatten ja eine riesen Reichweite. So, warum schafft ihr es nicht, die Typen vom Pferd zu stoßen und umzubringen? Ja. So, ihr Lappen, ihr seid alles Lappen sozusagen. Selbst der Arthur kriegt ja irgendwie eine auf die Mappe von hinten sozusagen, fällt hin und ist erstmal ausgenockt, so nach dem Motto. Dann muss er ja noch zugucken, wie sein Vater stirbt. Also sein Ziehvater quasi, wie der umgebracht wird, und hat auch einen ganz, ganz traurigen Gesichtsausdruck sozusagen. Aber also Arthur ist ein Highlight für mich später. Und der Spinnkult, der verpisst sich dann sozusagen halt, hat das halbe halt Dorf umgebracht, hat aber eben hier die Stiefschwester quasi noch mit eingesackt, und weil hier unser Spinnen-Otto quasi halt eben Gefallen an die gefunden hat, was weiß der Geier, das hat ja nie so richtig auch gesagt, was mit ihr gemacht wird eigentlich. Und
ja, ich fand's halt nur geil am Schluss, wenn dann quasi so der Arthur durch die Ruinen rennt, da ist noch dieser kleine Bär, der immer dabei ist.
Ja, ja.
Da knabbert da irgendwas rum noch mehr. Egal, der Bär frisst die Leichen.
Der Bär ist auch so ein Heiler für mich, da komme ich auch später nochmal dazu.
Da ist ja so ein Babybär aber dabei, der so fröhlich durch die Lande tapst.
Ja, ja.
Am Anfang war das auch so, also beim allerersten Überfall, also diese Superarmee von den Spinnen, das sind ja irgendwie nur 20 Mann. Mhm. Und ganz am Anfang überfallen die ja irgendwie das Dorf oder irgendwie halt da, wo der Arthur herkommt. Und da habe ich mir gedacht, der trötet immer was im Hintergrund. Wieso sind hier Elefanten?
Das meine ich doch, ja, diese Soundkulisse. Weil es ist ja auch so geil, dieser Spinnenkult, das wird ja auch nie so richtig erklärt, haben die vielleicht irgendwie übermächtige Fähigkeiten, weil die haben ja diesen komischen Geist, den die da irgendwie anbeten, irgendwie so der große Geist. Das ist irgendwie so der Oberbösewicht, der nie in Erscheinung tritt. So. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, woher wissen die, wo die suchen müssen so? Also die haben ja dann mal gesagt gehabt, okay, dieser Spinnenkult ist da irgendwo in so einer Ruine, was weiß der Geier, und das andere ist das Umland so. Und die wussten aber mal ganz genau, wo die hingehen mussten so. Also da gab es halt einmal das eine Dorf, wo sie halt erstmal alle Frauen und alle Neugeborenen umgebracht haben, was so eine heftige Szene war. Also da siehst du ja dann tatsächlich, wie sie einigen das Kind entreißen und dann auf den Boden werfen und mit dem Schwert nachschlagen. Das waren Puppen, klar, aber ist schon heftig. Und dann später, wenn die halt dann, wo die erwachsen sind, halt quasi bei der Hochzeit stören, die wussten ja auch, wo die finden. Also ich habe das nicht gerafft. Woher wissen die denn ständig, wo die alle sind so?
Das steht halt bei Google.
Ja, klar.
Ja, ich meine, also ein anderes Highlight von mir ist dann auch wieder Trainingsmontage.
Ja!
Also wir hatten in unserer letzten Folge mit Buffy, gab es auch so eine Trainingsmontage, wo immer schnell alles klar gemacht wird. Also muss man mal schnell zusammenfassen, so ganzes Dorf dahin gemeuchelt, die Olle entführt, er ist todtraurig, möchte Rache nehmen, begegnet jetzt dem Griebal, oder wie der heißt, Griebenschmalz.
Und ja, Griebenschmalz wollte ich schon sagen.
Und der sagt ihm, hallo du, ich bin hier dein, ich bin der Zaubererchef, also so eine Heldenreise, ne? Ich bilde dich jetzt aus und gibt dir auch so einen schnellen Crashkurs. Weiß nicht, was die mit seiner Frau da machen. Also der hat halt noch die Zeit, sich dann ausbilden zu lassen.
Er hat generell viel Zeit, also.
Und dann sind also so beschissene Sachen dabei, wie dieser tolle Kerzentrick.
Ja, der alte Kerzentrick, habe ich auch gesagt.
Der Grieber tut so ein Schwert um eine Kerzen, eine große Kerze so dreimal rumschwingen. Und ja, der Arthur ist völlig unbeeindruckt. Und er geht da hin und nimmt den Kopf der Kerze ab. Und die brennt halt immer noch weiter.
Weil ich habe mir
auch das springt ja dreimal. Wo sind die anderen Schnitte?
Na, aber Fadi, was bringt ihm das? Es ist jetzt einfach nur zu zeigen, guck mal, wie krass ich bin, so nach dem Motto. Was hilft dir das im Kampf so? Dann kann ich halt irgendwie einen zerteilen und der fällt nicht gleich sofort um. Und dann kann ich hingehen und den umschubsen. Und dann ist er erst in zwei.
Aber Arthurs Gesicht ist so, boah.
Ja, du merkst, dass er nicht viel in der Birne hat, also wirklich.
Ach ja, Und dann kriegt er am Ende irgendwie so das Superschwert, auf das er lange gewartet hat, das er irgendwie kennt, woher auch immer.
Ja, ey, keine Ahnung. Das Ding ist halt eben, der Krieger hat ja auch irgendwie so eine Art, ich sag mal, das sieht aus wie so eine Art Samurai-Schwert, aber ist es nicht so richtig irgendwie? Ist es auch wieder alles in so, es sieht aus, als ob sie halt irgendwie das in Alufolie eingewickelt hätten und nochmal mit Silberspray drüber gegangen sind. Das trägt er ja die ganze Zeit bei sich, Krieger, so. Und irgendwie muss der ja davon erfahren haben. Und irgendwann trainieren die da auf so einem kleinen Bächlein irgendwie. Und dann sieht er, wie er die Rhone halt irgendwie von irgendwelchen Wegelagerern angegriffen wird. Hilft der halt eben zurechte. Das sind drei Wegelagerer. Die sind jetzt nicht irgendwie die krasse Bedrohung so. Und der Krieger denkt sich, Mensch, der ist bereit. Der ist bereit, gegen den ganzen Spinnenkult anzutreten sozusagen. Also das ist mein Mann. Und entschließt sich abzuhauen sozusagen, das Schwert hinter dazulassen. Also so die krasseste Waffe ever. Es ist halt ein stinknormales Schwert. Ihm das zu geben sozusagen, der sagt so, oh, das Schwert, der hast du nicht gesehen. Geht halt seiner Wege sozusagen halt so. Und Krieger ist erstmal weg.
Ja, es ist halt, weil er halt und dann diese Runen hier da begegnet, wo die halt irgendwie, da denkst du dir, wenn die gegen die drei nicht herkommen, ist ja auch die schlechteste von den Amazonenkriegerinnen.
Ja.
Und dann auf jeden Fall, der Arthur reitet dann so fröhlich durch die Lande und dann wird er halt von den Amazonenkriegerinnen aufgegabelt und festgesetzt. Und dann dachte ich mir schon, Snoo-Snoo.
Futurama, da sind wir.
Und ja! Also er wird irgendwie gefangen genommen und dann beginnt der Kampf der Amazoninnen untereinander und dann am Ende verkündet die Oberchefin das Urteil.
Du hast dich tapfer geschlagen, Brun. Du wirst die zukünftige Königin von diesem Mann empfangen. Mit Leib und Seele soll er dir gehören. Aber nur für diese eine Nacht. Bei Sonnenaufgang wirst du selbst ihn töten.
Es tut mir leid, aber so ist es nun mal bei uns. Ich werde von dir die künftige Königin unseres Volkes empfangen. Eine schöne Aufgabe.
Für dich vielleicht, aber nicht für mich.
Ich möchte nur anmerken, ich habe nicht geschnitten. Diese Musik, die endet einfach so plötzlich.
Aber wenn wir die Szene mal so ein bisschen analysieren, ne? Also du hast einmal diesen Kampf der vier krassen Amazonen, so. Das scheint ja die besten Kriegerinnen von denen zu sein, so.
Ja, und beim ganzen Kampf habe ich gedacht, es fällt bloß noch Schlamm. Weil scheiße, wie ihr kämpft.
Allerdings. Es ist ja auch so, sobald einer auf dem Boden ist, kriegt die noch irgendwie einen Kinnhaken verpasst, damit die dann ausgenockt ist und dann geht's weiter so. Und die Runen schafft das halt. Wenn man jetzt dann vorher sieht, quasi wie sie gegen diese Wegelagerer scheitert, also dann denkt man sich auch, was da passiert so. Und dann kommt halt dieser Dialog, Schnitt. Also der ist die ganze Zeit angebunden. Schnitt. Auf einmal sitzt der halt bei der auf dem Bett, die hat sich schon ein bisschen umgezogen, ein bisschen hübscher gemacht oder was weiß ich, keine Ahnung. Und er hat so ein Weinglas in der Hand so. Und dann trinken die erstmal Ruhe und der ist halt vollkommen frei und so. Also er hätte auch jederzeit abhauen können so. Aber die sind halt chillig, ne? Das wird ein schöner Abend so nach dem Motto so. Man stimmt sich schon mal drauf ein.
Ja, aber sie muss ihn ja umbringen am Ende.
Das meine ich halt. Also Theo, was hält ihn denn davon ab? Einmal jetzt schon abzuhauen oder sogar dazu sagen, so, dann lege ich die jetzt noch flach und dann verpisse ich mich. So lebe ich.
Ja, und wer sagt überhaupt, es ist überhaupt nicht durchdacht? Wer sagt denn, dass das gleich klappt in der ersten Nacht?
Das ist das Nächste. Erstens das. Zweitens, es ist auch eine Chance, dass vielleicht ein Junge zur Welt kommt oder gezeugt wird sozusagen. Es muss ja nicht unbedingt eine Königin sein. So. Also,
naja, oder es ist halt gerade die Kriegerinnen müssen gegeneinander antreten, die gerade ihren Eisprung haben oder so.
Was weiß ich, aber deswegen kann ja trotzdem immer noch irgendwie in Junge bei rauskommen und so. Ist auch wurscht, ne? Wir lassen es einfach mal so schlippen, Fantasy, so nach dem Motto. Fakt ist definitiv, dass der Typ halt auch jederzeit hätte abhauen können, aber das interessiert ihn doch alles gar nicht so richtig, habe ich das Gefühl.
Ich frage mich nur, warum braucht diese Campinggemeinschaft von diesen Amazonen eine Königin? Die leben ja auch nur so wie die letzten Loden. Also
ja. Und am geilsten ist ja dann die Szene, er sagt ja dann so zu ihr, was dann Phase ist, ne? Seine irgendwie hier der Spinnenkult und seine Frau retten, also ihre Stiefschwester etc. Und dann sagt sie halt so irgendwie so, ja, der Spinnenkult, da gibt es Schätze, tralala. Okay, da mache ich mit. Die Schätze möchte ich haben und ich helfe dir dabei, irgendwie alles zu kommen. Da dachte ich mir also, Moment. Eben gerade war doch noch die Ansage, dass du ihn jetzt hier bumsen sollst, um irgendwie hier schwanger zu werden und dann irgendwie eine Tochter zu gebären, die dann nächste Kriegerin wird. Und von jetzt auf gleich, reicht über. Das ist mein Weg.
Ja, sie hat immer so noch jahrelang geträumt.
Jahrelang bin ich hier so erzogen worden, aber reicht über, ich sehe meine Chance. Jetzt geht's los.
Ja, aber das schöne Haare, dem kann man nicht widerstehen. Das wollte ich vorhin noch sagen. Ein anderes großes Highlight sind die Kostüme.
Ja.
Und die Frisuren. Ja. Weil einfach die Kostüme zu 80% aus Fellen bestehen. Und wenn ich Fellen sage, dann meine ich sowas, was bei eurer Oma früher vorm Bett gelegen hat. Das haben die irgendwie in Hundertschaften abgekauft und überall verteilt, wo es nun geht. Um die Menschen, an den Wänden. Ich kann mich ja noch erinnern, als der Film bei Schläferz war, dass da, glaube ich, das Trinkspiel war, eben sobald ein Fell zu sehen ist, muss da ein heben. Und das ist ganz schlimm am Anfang. Aber auch so die ganzen, diese Perücken, also gerade dieser Grieber mit dieser Alter. Matte und diesen schlecht angeklebten Bart.
Das Ding ist halt, ich habe mich bei vielen gefragt gehabt, ob sie nicht einfach die Kostümabteilung vom Walmart gegangen sind, die Faschingsabteilung und nach Barbar geguckt haben irgendwie. Und da sind sie die ganz schlechten, nachgemachten Sachen irgendwie gefunden haben. Weil auch die Perücke von dem Grieber, die sollte ja so ein bisschen so Samurai-mäßig irgendwie sein. Passt aber überhaupt nicht zu seinem Schnurrbart, den er noch trägt und zu seinem osteuropäischen Aussehen. Also ich weiß es nicht. Und dann ist der Typ ja auch noch fett. Das ist das Nächste. Der wird so als der krasse Kämpfer irgendwie da steht und erzählt von seinen Errungenschaften, wie er alles schon platt gemacht hat und sonst irgendwas. Und du denkst dir die ganze Zeit, das kaufe ich dir nicht ab. So, du kannst nicht der Beste sein. Da müssen das alles Pfeifen gewesen sein. Und später wirst du doch bestätigt, wenn es dann zum Endkampf kommt.
Ja, der Darsteller ist ein Engländer. Edmund Purdon.
Naja.
Ist auch egal. Auf jeden Fall. Also da muss man tatsächlich sagen, die Amazonen haben irgendwie das meiste Budget gekriegt für ihr Kostüm.
Ja, wobei ich auch sagen muss, ich glaube, dass die für die Amazonen halt irgendwie auch eine klarere Vorstellung gehabt haben. Weil ich fand, die Kostüme von den Männern waren teilweise, entweder haben sie überproportional gewesen, ich fand auch die Schuhe von Arthur, die waren ein bisschen zu breit und zu groß irgendwie für ihn. Die Schulterpolster davon mal abgesehen und sein komisches Spiegelschild, was er da irgendwie davor vor seiner Brust trug. Bei den Frauen hast du irgendwie so gemerkt gehabt, da haben sie sich schon Mühe gegeben, halt so dieses typische, was man halt so kennt von den Barbaren, ne? So dieses Bikini-artige Outfit halt zu tragen. Ich glaube, dass sie da einfach bessere Vorstellungen hatten.
Ja, und es gibt dann tatsächlich auch eine Nacktszene, wo die Rune badet irgendwie im Fluss. Und dann dachte ich mir, okay, was passiert jetzt? Verlieben sie einander? Nö. Das ist auch einfach nur so reingeschmissen. Du siehst so im Anschnitt, dass der Arthur sie dabei beobachtet. Das ist auch hübsch gefilmt, noch ein bisschen so weiter weg und denkst, passiert noch irgendwas? Nee, das ist einfach nur da, weil es noch rein musste. Die badet sich und der sitzt da und guckt ihr zu. Haben einen Bubi-Index von 47. Schönen Dank auch.
Na, wenigstens gab's was. Also ich fand ja, der ganze Film war in der Beziehung ziemlich frech, ne? Wenn du schon überlegst, so irgendwie so Fantasy in den 80er, 70ern sozusagen halt, warum, da müsstest du eigentlich die ganze Zeit so, müsste da irgendwie immer mal sporadisch jemand oben ohne rumrennen.
Ja, das stimmt.
Und es ist ja auch so, dass er die ganze Zeit solche Abenteuer erlebt, wo er fast nur Frauen trifft.
Ja, aber bleibt irgendwie fest bei seiner Schwester.
Naja. So. Wenn wir schon mal bei den Amazonen sind, dann möchte ich gleich mal als Highlight anmerken, der Bär.
Ja.
So. Dieser kleine, niedliche Bär, so, das ist ja alles ein schönes Ding. Das ist nicht so ganz so hier wie bei der Milchrahmenwerbung sozusagen der Bär, aber er geht schon Richtung Paddington. Warum? Weil der Kollege eigentlich die beste Hilfe in dem ganzen Film ist. So, der lenkt die Amazonen ab, dass sie das Schwert klauen können und wieder abhauen können sozusagen halt. Der hilft dann irgendwann später der Rune, die dann irgendwo in so einer Höhle eingeschlossen ist, beim Freischaufeln von den schweren Steinen. Irgendwie hilft er auch, glaube ich, die Hexe später abzulenken sozusagen. Also der ist ja Hilfe ohne Ende, der ist ja zur tatkräftig dabei, der Junge so. Und dann ist er noch niedlich, das muss man auch sagen. Also ich sag's dir, wie es ist, ich glaube, später Guardians of the Galaxy 3 hat den Bären gesehen und gesagt gehabt, das müssen wir auch machen, so, Niedlichkeitsfaktor.
Wäre zuzutrauen. Ja, aber auch mit den Amazonen, das hängt meine nächste Highlight-Szene zusammen. Dann begibt man sich nämlich in die Fantasy-übliche Taverne, um irgendwelche Informationen zu kriegen oder irgendwas. Das fängt schon mal gut an, weil halt hier so ein bisschen Stimmung erzeugt wird.
Ist aber ein guter Wein.
Ja, was sagst du zu diesem Mädchen?
Gar nicht so übel.
Ja, für 2 Schafe kannst du sie bekommen.
Aha. Ja, liebe Pen-and-Paper-Spieler, merkt euch den Spruch. Aber... Dann ist ja irgendwie, die brauchen Geld, um sich was zu holen. Die brauchen ein Pferd, genau. Und dann hat die Rune den bestesten Plan ever. Sie klaut von der örtlichen Zuhälterin ihr Geld, also die nimmt ihr Geld ab, und zwar so, dass es jeder merkt und dass alle noch die Gelegenheit haben, sie mit ihren Waffen zu umzingeln, während der Arthur gechillt in der Ecke zurückbleibt. Und du denkst dir, wie kommt die jetzt wieder raus? Aber du merkst dich auch, das Barpublikum ist ziemlich einfach zu töten. Da gibt es die geilste Tötungsszene im ganzen Film. Da kommt einfach einer näher und sie so, geht nur so ein bisschen mit dem Arm vor, tschuck, sticht den ab, fertig.
Weil es ist herrlich, ist ja Arthur haut dann ab, weil er dann Grieber auf einmal da irgendwie im Türeingang sieht und rennt dem halt hinterher. Und währenddessen halt ist sie so ein bisschen, ja, scheiße, was mache ich jetzt so? Weil meine Rückendeckung ist weg. Warum haut denn der jetzt einfach ab? Spinnt der aber was? So. Irgendwie schafft es dann auch dort wegzukommen. Und der geilste Kommentar kommt ja dann von dem, ich weiß nicht, ob es ja irgendwie die Servicekraft dort ist oder keine Ahnung, der dann sagt, die haben die Bohnen nicht bezahlt. Und die Zuhälterin gibt ihm eine irgendwie mit, so halt die Klappe.
Ja, also die Rune ist wirklich vielleicht die dümmste und die schlechteste Amazone vom ganzen Stamm. Aber hat es mit Glück geschafft, dann, dass sie den Arthur bimpern darf. Und dann kriegt sie ihn nicht mal.
Dann kriegt sie ihn nicht mal, ja.
Verliebt sich auch noch in den.
Naja. Ja, und dann ist aber Grieber wieder da und erzählt ihm halt irgendwie so, du musst irgendwie das Schild von Mordor, ich habe es mir dreimal angehört. Und dann habe ich gedacht gehabt, also jetzt wird es auch wirklich, jetzt sind wir langsam bei Plagiatsgeschichten so. Das Schild von Mordor holen sozusagen, weil das braucht er unbedingt, um den Spinnenkult umzubringen. Es wird ja auch nie richtig gesagt, warum eigentlich.
Nee, ist halt das nächste Quest, so.
Ja, so, hol dir das Item, ist ein Schild, könntest du gebrauchen, so nach dem Motto. Und dann sagt er, glaube ich, auch so viel wie irgendwie so, und das war das letzte Mal, dass du mich siehst, meine Aufgabe ist erfüllt, tschüss. So, und dann gehen die weiter. So, dann ist und das sind so die ganzen...
Ich sagen müssen, mach Idiot, mach ein Messer. Ja, ja.
Und es ist halt wirklich so, dann sind die halt eben wieder auf der nächsten Quest und werden wieder von irgendwas aufgehalten.
Ja. Und also ich meine, bei diesem, als wir die ein Schild holen, das muss ich sagen, ist so ein Highlight, aber auch nur so konzeptionell. Also die gehen ja in diese Höhle, wo irgendwie Schmiede am Werk sind, die alle blind sind und diese Höhle bewachen, whatever. Und tun sich vorher nochmal einschmieren mit einem Kraut oder einem Busch, damit sie keinen Geruch haben, anstatt sich zu waschen. Du denkst dir, das ist eigentlich eine geile Idee. Also so zwischen blinden Schmieden sich so durchzuhangeln, um nicht entdeckt zu werden, hätte sie geil inszenieren können, hätte sie eine tolle Idee haben können, hätte sie vielleicht die auch noch ein bisschen dämonenhaft, unmenschlich machen können. Es sind halt irgendwie Leute, die sehen dann aus wie Geblendete, so mit den Augen und so. Aber konzeptionell fand ich das schon ganz cool, muss ich sagen.
Ja, zumal es ja auch Sinn gibt, wenn du dann später halt diesen Schild halt siehst, weil der Schild ist halt irgendwie so spiegelschildartiges Ding, was halt extrem blendet quasi halt so. Also so, dass du halt eben blind wirst und so. Und es kann, glaube ich, auch irgendwie, du kannst es ja auch also die Falle da drin ist ja quasi halt, dass dein eigener Schatten oder überhaupt Schatten generell dich angreifen, weil die von dem Spiegel halt kommen. So, das hat schon alles Hand und Fuß und so weiter und so fort.
Das ist auch die einzige interessante Action-Szene, wo dann der Arthur gegen seinen eigenen Schatten kämpfen muss. Das ist auch gar nicht schlecht gemacht. Da haben sie jemanden hingestellt, wohl mussten sie auch so richtig choreografieren natürlich, dass wenn der Arthur zuschlägt, dass der Mann, der den Schatten wirft, so das macht, dass das in der Kamera aussieht, als würden sich Schatten und Schwert treffen. Ja, also das Schwert, das Schattenschwert und das echte Schwert.
Das war halt einfach eine bessere Idee. Aber dann hast du halt noch vorher so eine Sache, die halt wieder so geklaut von jedem Scheiß, den es schon mal gab, halt ist. Er wird halt irgendwie verführt von so einer Frau, die halt eine Hexe ist, keine Ahnung, was weiß der Geier, weil er seine, erst sieht er im Wald sozusagen seine Stiefschwester halt da irgendwo rumrennen und folgt ihr und sie kommt dann in so eine Höhle, wo halt so eine Frau haust und die hat ihn irgendwie verführt so und er darf halt irgend so ein Gewand darf er nicht anfassen, das ist irgendwie wie so ein Wandteppich oder was, man darf er nicht anfassen so und dann wird er so von der verführt, trinkt so ein bisschen und ist schon halb im Delirium und die Ruhen ist ja in der Zeit, wurde sie quasi in so einer Höhle verschüttet, die weiß schon, was Phase ist und wird von den Bären gerettet und dann ist es so, dass sie den Arthur halt befreien, indem sie halt dieses Valein-Gewand halt sozusagen wegmachen halt und ein Spiegel entblößt wird. Sie guckt da rein, diese Hexe, und dann sieht sie halt irgendwie ihr wahres Ich kommt dann hervor, und die ist halt irgendwie, hat so irgendwie so eine, weiß ich nicht, aufgedunsene Steinfresse, keine Ahnung, ist halt hässlich, und dann hauen sie halt ab. Und ich meine, wofür war das jetzt da? So, es war weder originell, es hat nichts zum restlichen Film beigetragen. Ja, stimmt, das ist schon wieder Lowlights. Naja, was habe ich denn noch als Highlight? Als Highlight habe ich noch diesen schlechten Spinnenkampf zum Schluss. Weil das nochmal so ein bisschen, also dieser ganze Film hat mich stellenweise wirklich an Sindbad mit Lufo Rigno erinnert.
Ja, ich fand auch so, also für mich hat es dann angefangen, in dem Moment, den gehen die ja sozusagen zu dem Spinnenkult-Tempel hin, was halt nur so eine nette alte italienische, also so eine römische Ruine ist, so ein kleiner Amphitheater. Und da drin, der Kampf ist relativ kurz, weil der packt nämlich der Arthur sein Schild aus, hält das Licht auf den Hohepriester, macht Puff und ist weg.
Und der ist weg, ja, so, der alte
das Puff verschwindet. Aber nein, er muss ja noch hier seine Frau befreien, und die Frau ist nämlich in einem riesigen Spinnennetz gefangen, ist natürlich so ein Seil, was sie von dem Spielplatz geklaut haben.
Ja, das ist so voll und ganz, ja.
Und da ist die Alte gefesselt, und da sind so ein bisschen die Taranteln vom Kollegen unterwegs, und dann kommt im Hintergrund die Riesenspinne. Also die hatten nicht eine ganze Riesenspinne, die hatten nur so ein paar Beine und irgendwie so einen Teil vom Kopf oder so vom Hinterteil, und da kommt hier so um die Ecke und denkt so, geil, Riesenspinne. Und dann kommt noch was, nämlich der große Plottwist. Der Grieber. Der Grieber ist nämlich der Vorgänger von dem Spinnen-Otto gewesen und will jetzt wieder seinen Posten als Hohepriester einnehmen. Hat alle nur ausgenutzt und gegeneinander ausgespielt, damit er wieder der Chef hier sein kann.
Und dann denkst du dir, jetzt kommt der epische Kampf, weil er ist ja der Meister und der Schüler muss ihn jetzt sozusagen übertreffen. So, das ist nicht schwer. Ich sag, wie es ist.
Ja, schubst ihn so ein bisschen gegen das Netz und dann hängt er fest.
Der alte Klebetrick.
Aber lustigerweise ist seine Frau nicht, die klebt nicht dran, sondern die ist festgebunden. Ja. Und lässt sich auch mit einem kleinen Handgriff wieder befreien. So. Und dann haut er ab. Also, ach ja, genau. Runi wird getötet von den vielen bösen Wachen. Bedauert noch, dass sie nicht noch mal quasi den blonden Arthur schnell mal bestiegen hat. Also und stirbt dann dahin. So. Und ja, also die Schwester und Bruder hauen ab und gehen raus, und dann kommt die Spinne, und dann sagt irgendwie der Arthur, jetzt muss ich mich erstellen, blende die Spinne so ein bisschen, und dann geht der große Kampf los. Und Ronny, ab diesem Zeitpunkt, da warst du sicherlich schwerst begeistert.
Oh ja, ja, also Godzilla hat es schlechter gemacht, ich sag's dir, wie es ist. Also, wer so den alten Schwarz-Weiß-Film King Kong gegen Godzilla kennt, das ist ja gar nichts gewesen, so. Das Geile ist halt, du siehst halt diese Beinchen, die da die ganze Zeit bewegt werden. Du hast dann die Kameraperspektive von der Spinne, die halt quasi über diesen Kopf drüber guckt quasi. Halt. Das heißt, dass du auch den Spinnenkörper gar nicht mitsiehst, weil sie halt wahrscheinlich nicht viel hatten. Und du siehst die Seile an, also die Fäden quasi an den Spinnenbeinen. So richtig mehr als wie auf und ab bewegen macht sie halt auch nicht. Und du siehst, wie er so ganz energisch sozusagen immer so mit dem Schwert hin und her schlägt, bis er dann irgendwann mal zustiegt und das Vieh tot ist. Und dann kommt auch noch so ein bisschen Saft rausgespritzt so. Alter Schwede, ey, ich habe gedacht gehabt, also gebt euch doch mal ein bisschen Mühe, Menschenskinder, hier bei Dingsbums, hier bei Future Zone, haben sie das besser mit dem Vieh hingekriegt, sozusagen, wo die gegen das gekämpft haben. Das ist ja hier gar nichts.
Ja, das ist so, ich meine, das ist so richtig, wie ein schlechter Film eben sein muss. Nur eine halbe Riesenspinne ist da, der haut mit seinem superscharfen Schwert fünfmal hin, passiert nichts, weil das Ding natürlich stumpf ist und die Stoffbeine dick. Und dann kommt der finale Stoß und halt der Glibber kommt raus. Ja, und dann geht er halt mit der Schwester weg und die hüpfen durchs Feld, sind froh, dass sie endlich bumsen können, auch wenn Eltern tot sind und alles, aber ist ja egal, weil der Film muss jetzt aus sein.
Richtig.
Und dann ist er auch aus, aber wir haben trotzdem noch ein paar Lowlights. Ja, Lowlights. Grundsätzlich muss ich sagen, das Tempo des Films lässt doch ein bisschen zu wünschen übrig.
Allerdings, ja.
Man hat das Gefühl, dass die gesagt haben, wir drehen das schnell nach. Wir haben aber nicht mal eine Story, die ausreicht, um irgendwie 85 Minuten zu füllen. oder 95 in diesem Fall. Deswegen lassen wir jede Szene so lange ausspielen, wie es nur geht. Ich habe am Ende tatsächlich geskippt, weil es mir dann zu lange gedauert hat.
Na, bei mir war es halt so, ich habe das halt so verglichen, okay, bei den Sindbad-Sachen halt sozusagen, da war es ja auch immer so, okay, die mussten von Abend, also von Quest zu Quest zu Quest sozusagen, bis halt eben dieser rote Faden halt irgendwie immer da durch. Meistens kommt dann irgendwann immer noch ein Zyklop oder irgend so ein Vieh mit da rein. Aber am meisten hat es mich halt echt an den Lufarigno Sindbad-Film erinnert, weil da war es halt wirklich so, der ist von Station zu Station zu Station. Der Unterschied ist, dass das interessant war und dass die Stationen alle cool waren. Hier ist es halt irgendwie so, dass die Stationen alle so saulangweilig sind. Diese Amazonengeschichte ist irgendwie so, führt so ins Nichts, außer dass es sie halt irgendwie mitnimmt und die Motivation von ihr ist auch eher so, dann diese Hexengeschichte, das hättest du komplett rausbringen können. Also du kannst ja nicht mal sagen, dass die irgendeine Verbindung zu dem Spinnkult hat und beauftragt wird, ihn halt aufzuhalten oder sonst irgendwas. Das ist vollkommen sinnlos.
Genau, also der begegnet dann eine Hexe namens Indun oder so. Also die spielt ihm jetzt vor, dass sie seine Schwester ist und lockt ihn dann in ihre Bumshöhle. Und da steht irgendwas hinter dem schwarzen Vorhang, sagt ihn, da darfst du nicht hinfassen. Was ist es? Es ist ein Spiegel. Und der Spiegel enthüllt ihr wahres Ich, was irgendwie so ein zerfleischtes Gesicht ist. Und dann denkst du dir, warum hast du denn den Spiegel in deinem Zimmer, du dumme Kuh? Tu ihn doch weg.
Ja, und dann geht es halt auch so weiter. Diese Bar-Szene, halt so lustig, wie sie halt auch ist, aber es bringt halt auch nicht so viel, weil am Ende trifft halt nur kurz den Kieber, der ihm kurz erzählt, ja, müsstest da hingehen, tschüss. Und sauer ist, dass er quasi halt irgendwie sie hängen lassen hat, aber das wird ja auch schnell aus der Welt geschafft. Ich weiß halt nicht, keine Ahnung, also ich finde halt irgendwie, da wird so viel Bullshit drumherum gemacht, bis er dann endlich mal bei dem Spinnenkult ist. So, der lässt sich halt so ewig lange feiern, dafür, dass der am Anfang noch so ist, so, naja, ich muss halt jetzt endlich mal meine Stiefschwester Frau irgendwie befreien, wer weiß, was sie mit der machen. Ich meine, also es ist ja auch sowas, die wo sie dann findet und die an diesem Spinnennetz halt ist. Wie lange hängt die denn da schon? Du willst mir erzählen, dass die Spinne halt auch keinen Bock hatte auf die und die halt irgendwie zu fressen oder so. Wo beim Herr der Ring dabei sind, dass die eingesponnen werden, die Leute, dass die halt frisch gehalten werden und sonst irgendwas mit so einem Gift noch besprüht, dass die halt irgendwie dann einfach die ganze Zeit wie so taub sind und das sich halt hält. Hier ist halt so, okay, die ist an dem Spinnennetz. Wann war die mal scheißen? Wann hat die mal was zu essen gekriegt? So? Wie läuft denn das hier ab? Und wie viele Tage sind schon vergangen? Das kann nicht euer Ernst sein.
Ja, nee, das macht alles keinen Sinn. Aber es ist halt immer grundsätzlich einfach so, alles wird so in ewig in die Länge gezogen. Und da hätte es alles viel, viel kürzer haben können. Also das ist so, boah, es ist wie eine Star-Wars-Serie bei Disney+. Plus.
Oh Gott, okay. Jetzt haut er einen raus, du. Chris Großöming möchte dir widersprechen.
Du bist doch kein Freund gewesen von der Obi-Wan-Serie.
Na, die Obi-Wan nicht, aber er findet ja Andor ganz gut. Ich glaube, er mochte auch jetzt Mandalorian und hier Dings da. Wie heißt gleich, was jetzt gerade läuft? Ahsoka.
Ahsoka fand ich wirklich langweilig. Also war in Ordnung, aber war ziemlich in die Länge gezogen. Hätte man auch in der Hälfte der Folge machen können.
Ist ja geil. Da schießt er aber aus der Hüfte. Mal sehen beim Nerds-Podcast,
ob er auch trifft. Nur, weil ich heute sowohl diesen Film als auch die letzte Folge von Ahsoka geguckt habe, wo ich mir dachte, Leute, jetzt. Also, ein bisschen Beeilung können wir schon machen hier, weil der Thrawn ist jetzt, ne? Also, machen wir ein bisschen. Aber schlimmer war es halt bei Arthur, wo ich dachte, jetzt, ne? Ja, was ist denn jetzt? Warum? Oh, okay.
Aber muss ich mal dazu sagen, und das ist halt auch so ein Lowlight für mich, das liegt aber auch, glaube ich, ein bisschen sehr am Darsteller halt. Also, Miles O'Keefe, so sehr der vielleicht im Kampfkoloss halt auch, ich weiß nicht, was da anders war, oder im Kampfgigant, keine Ahnung, wie der Film hieß. Irgendwie funktioniert er da besser. Also hier hat er ja gar nichts drauf. So, der hat halt keinen richtigen Gesichtsausdruck. Der weiß immer nie so richtig, wie er gefühlsmäßig da jetzt drauf reagieren soll. Egal, ob irgendwie seine Schwester ihm gerade sagt, ich liebe dich. Und ob er irgendwie die Erfahrung hat, okay, es ist jetzt nicht deine richtige Schwester, sondern deine Stiefschwester. Das heißt, es ist nicht ganz Inzucht, Chef. Oder aber, dass er irgendwie jetzt hier seine also hier auch, wo die Rune halt stirbt. Das ist so gut, dann tschüss. Und das einzige Mal, wo der halt richtig, richtig feiert, so nach dem Motto, ist halt, als er dann die Schlussszene halt hat, wo er mit ihr da durch den Wald rennt und der Popsong da irgendwie, der ganz schlechte da irgendwie einsteigt. Das war's. Ansonsten, der Mann hat irgendwie, der weiß nicht, wie er Emotionen rüberbringen kann. Das ist ein ganz, ganz schlechter Darsteller. Der ist auch schlecht in den Kampfszenen. Ich finde halt auch, wo man es davon hat, okay, dass du sagen könntest, naja, er hat schon irgendwie die Körpermaßen so. Ich finde, dass der halt so Dirt durchtrainiert ist, so die ganze Zeit. Also wirklich so, dass der halt irgendwie so richtig wie Barbar irgendwie, so finde ich, wirkt er nicht. Der wirkt eher wie irgendwie der schlachsige Bauer vom Felde, der irgendwie nur dadurch halt
ja, ich so sag aussieht. Ja nicht, dass das so, das ist ja gerade das, er ist nicht so der Arnold Schwarzenegger-Typ, so, aber natürlich ist er voll durchtrainiert und sieht da gut aus. Ich meine, seine erste Rolle war ja eher als Tarzan in diesem Bo-Derek-Film,
ja,
wo
ja,
man halt
ja,
auch
ja
nicht viel schauspielen können muss. Aber hier, der wirkt auch so ein bisschen überfordert mit allem.
Ja, ne? Also ich habe auch so ein bisschen, der stolziert in diesem ganzen Film immer so, als ob der immer nie so richtig wusste, was jetzt hier gerade passiert, so irgendwie. Der stolziert von Ereignis zu Ereignis, aber eher wie so der Dorftrottel, der sich irgendwie nicht so tief Gedanken darum macht, sondern dann wird er halt eben von Amazon halt irgendwie geschnappt. Naja, dann wird er halt eben gerade von der Hexe irgendwie, okay, dann ist das halt jetzt irgendwie mit den in der Bar. Ja, eigentlich müsste ich jetzt mal den Spinnenkult, okay, dann müssen wir aber erstmal das Schild. Da hat er so ein bisschen Emotionen gezeigt, finde ich, wo sie dann hier sich um diese blinden Schmiede halt rumschleichen müssen. Aber ansonsten ist er irgendwie die ganze Zeit immer so total überfordert mit allem und weiß aber nicht, wie er darauf reagieren soll. So richtig tump irgendwie.
Ja, also von daher passen er und die Rune ganz schön gut zusammen. Weil die ist ja auch irgendwie dumm und untalentiert.
So ein bisschen, ja. Wobei die manchmal ein bisschen mehr Feuer irgendwie gibt.
Ja, die haut schon mal ein bisschen rein und so. Aber die läuft auch immer so ein bisschen durch die Gegend, wo du denkst, was ist gerade los? Bin ich jetzt hier bei Mitten im Leben, bei RTL oder was? ja, das ist, die hätten sich ja nie verdient.
Ja, wie schön wäre das gewesen, wenn er quasi wirklich rauskommt irgendwie, dass die Frau vielleicht irgendwie der Spinne geopfert wurde oder von dem Spinnenkult, wenn man schon im Fantasy bleibt sozusagen, halt so eine Art Wirt für diesen bösen Geist und dann halt so die neue Spinnenuli ist irgendwie und der muss sie halt besiegen und dann merkt er aber dadurch irgendwie, dass er jetzt doch Gefühle für die Rune entwickelt, irgendwas halt. Also ich finde auch das Ende von der Rune ehrlich gesagt ein bisschen frech.
Ja, so. Ja, es ist halt alles so schnell zusammengeschustert und so und verstandsstückmäßig. Ich meine, und dafür ist es dann aber, das muss man, auch wenn es jetzt blöde klingt, dafür ist es dann mir nicht zu exploitation-mäßig genug.
Oh ja.
Weil du hättest an vielen, vielen Stellen einfach unmotivierte oder sehr motivierte Nacktheit haben können. In dem Fall haben wir es nur einmal, aber allein so diese Amazonengeschichte, ne? Also in dem Zelt hättest du das alles haben können, diese Hexe da, wenn du schon die Darstellerin von der Black Emanuel hast und die hat immer ihre Klamotten an, was ist das denn? Ja, also da haben andere Filme das dann immer so, also wenn das die Frau hier, die Schwester irgendwie nackig an das Ding wenden können. Und damit opfern oder irgend so einen Spaß machen. Also wär das sowas gewesen, wie hätte man mal so einen Schnitt gehabt auf die, wie die gefangen gehalten wird. Und dann ist das große Finale, dass sie der Spinne geopfert wird, wodurch die Spinne wieder aufersteht oder der Geist, was weiß ich. Aber das fällt ja alles irgendwie flach. Und stattdessen sieht man halt nackte Brüste, vor allem bei Miles O'Keefe.
Naja. Naja, und dann Griba ist auch so ein Lowlight für mich. Also der wird ja so hingestellt als der krasse Zauberer und was weiß ich nicht was und überhaupt krasse Krieger. Der erzählt ja dann auch ihm so ganz, ganz große Geschichten, wie er schon alles platt ja gemacht hat. Und dann dieser Endkampf. Also ich meine, der Twist ist nicht schlecht, aber dass dann wirklich so im Endkampf er ihn halt einfach damit überrumpelt, dass er ihm ein Bein stellt und der dann halt an dem Spinnennetz hängen bleibt und das war's. Du denkst dir, also was war denn das jetzt? Du hast den irgendwie ausgebildet. Du kannst mir nicht erzählen, dass der jetzt so gut geworden ist, dass er dich mit so einem simplen Trick halt irgendwie platt macht. Und du siehst ja noch nicht mal, wie er zu Ende, also endet quasi halt. Du hörst dann eben bloß so, ja, nein, befreie mich, ich will nicht so sterben, will nicht vor der Spinne und bla. Du kriegst das ja gar nicht mit. So, das ist dann halt einfach, okay, der hängt jetzt da und was ist halt das Schicksal, dass er wahrscheinlich von der Spinne umgebracht wird, aber das war's. Das ist halt auch so, ja, weiß ich, so unwürdig. Dafür, dass er so als dann der eigentliche Bösewicht dargestellt wird, das wird so schnell abgehandelt. Als ob du wirklich das Problem hattest, okay, wir haben nicht mehr so viel Zeit im Film, das müssen wir jetzt mal schnell noch abhandeln, weil wir brauchen diesen Spinnenkampf, weil das ist halt richtig episch, müssen wir haben, so nach dem Motto. Alles andere ist erst erstmal unwichtig.
Ja. Und dass der irgendwie halt auch der Hohepriester der Spinne ist, das hilft ihm ja auch gar nichts.
Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist ja generell sowas, wo ich mir auch die Frage gestellt habe, dieser Spinnen-Otto, der scheint ja doch mehr irgendwie diese Spinne kontrollieren zu können in irgendeiner Form, als der andere Knallkopf, so als der Kieber sozusagen so. Aber wenn er der Hohepriester vorher war, frage ich mich, warum er ja überhaupt gar keine Kontrolle über irgendwas hat, so.
Ja, vor allem, dann wäre es ja geil gewesen, dann hätte er am Ende irgendwie auf der Spinne angeritten, wäre da so gekommen und von wegen, jetzt bin ich ja da, aber das wäre
wahrscheinlich zu teuer gewesen. Ja, ja. Aber ich muss auch sagen, der Spinnenkult ist halt auch so ein Lowlight. Also es sind ja auch absolute Trottel. Also warum die dort dieses ganze Land unterjocht haben, ich habe es nicht begriffen. Die Spinne kommt nie aus ihrem Versteck raus sozusagen, das heißt, es ist nicht mal irgendwie was, womit du drohen kannst. Die Jungs selber sind alle irgendwie bekloppt. Und der Spinnen-Otto, den kannst du eigentlich auch relativ schnell umbringen. Also ich glaube, wenn die Schwester sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, hätte sie nur irgendwie erstechen können.
Ja. ja, nee, also ich meine, was ist das für ein Kult bei Conan?
Der Schlange, oder?
Ah, sowas, ja. Ja, es ist das nächste. Schlange, Spinne. Danach kommt.
Ich meine, bei Conan kannst du genauso sagen, der lässt sich ja dann auch einfach zum Schluss da köpfen, sozusagen halt. Das hat ja auch nie so richtig begriffen, was soll die Scheiße. So, aber da gibt es wesentlich bessere Stimmungsszenen und bessere Kämpfe und so weiter und so fort. Und er wird ja vorher auch sehr, sehr auf Probe gestellt. Ich meine, er killt ja auch eine Riesenschlange, sozusagen halt.
Ja, aber du hast halt auch bei Conan eben so diese epische Größe, die ganze Zeit halt da ist. Und die exakt. Hast du halt nicht. Du hast halt nur 20 Hanseln, die in einer kleinen Ruine rumlaufen.
Ja, ja, exakt.
Und da ist halt nicht viel mit. Ich meine, das ist der Vorteil, wenn man in Italien dreht, ne? Da liegt das Zeug halt irgendwie rum. Das ist, wenn du hier in einer mittelalterlichen Burg in Deutschland drehst. Aber
Naja.
Gut. Aber im Sinne des Kultes sagen wir noch einmal mit dem Motto der Wächter:
Vielleicht gelingt es ihm einzudrängen. Wenn es ihm gelingt, so wird die Falle des Todes hinter ihm zuschnappen und die Spinne, das Sinnbild der Unbesiegbarkeit und der Macht in diesem Reiche, wird ihn vernichten.
Scheiße, nicht wie bei Hör mal, wer der Hämmer ist.
Was haben die da gerufen?
Ich weiß
auch nur einmal.
Jetzt weißt du, dass die Audiospur das immer da hinten dran geschnitten hat.
Die hat nur einen Sprecher, der hatte 80 Mal hau, hau, hau gesagt und hat sie übereinander gelegt.
Ja.
So, Endbewertung. Ich fange mal an, ich war beim letzten Mal der Zweite.
Ja.
Ja, also ich muss sagen, der Film ist schon schön doof. Dafür machen wir an manchen Stellen ein bisschen zäh. Ich tue mich so ein bisschen schwer. Also der hätte viel, viel mehr Potenzial gehabt zu einem richtig schönen Trash-Perle. Deswegen bin ich so bei 2,5 von 5 Pry-Perlen.
Ja, da bist du aber noch gnädig. Weil, also wirklich, ich habe mich da teilweise durchgekämpft. Ich fand das so langweilig irgendwie, weil halt auch nichts irgendwie so Interessantes passiert. Immer, das ist ja auch wieder sowas mit so angezogener Handbremse. Immer wenn du denkst, okay, jetzt wäre mal wieder Zeit für eine Exploitation-Szene, so nachher kommt nichts. Jetzt wäre mal Zeit, irgendwie so ihn so ein bisschen Splatter von mir aus halt auch so, dass er jetzt vielleicht mal so einen Kult irgendwie Typ mal umbringt und da wird er auseinandergerissen, keine Ahnung. Nichts. Diese Geistergeschichte haben wir ja auch noch nicht erzählt. Die mussten ja irgendwie, um zu diesem komischen Berg halt zu kommen, zu diesem blinden Schmieden da, mussten die ja irgendwie einen Weg eingeben, wo die ja scheinbar auf Geister oder Zombies treffen. Das waren halt einfach nur normale Krieger, die sich halt ein bisschen langsamer bewegt haben und die verfolgt haben sozusagen im Nebel. Und das war's. Und mit denen ist ja auch nichts weiter gemacht worden so. Und das ist halt so Einfallslosigkeit, wo ich halt auch so denke, das haben andere Filme viel, viel besser hingekriegt so. Selbst der Conquest hat ja viel mehr Quatsch gehabt sozusagen. Ja. Da war mir irgendwie hier alles so keine eigene Idee dabei gewesen und alles aber in schlecht nachgemacht. So. Und da muss ich halt auch sagen, Miles O'Keefe, der funktioniert für mich überhaupt nicht als Held. Also der ist das, mit dem fieber ich da auch einfach nicht mit. Der Film kriegt von mir 1,5 und warum? Weil Paddington der Bär der heimliche Star hier drin ist und auch nur deswegen kriegt er diesen 1,5.
Okay, du hast mich überzeugt, ich ändere mein Urteil auf 2 ab. ja, dann aber halt 1, was haben wir dann? 3,5, also 1,75 als Schnitt. Boah, kann man mitleben.
Ist gerecht.
ja, also ich weiß nicht, wie die anderen Teile sind.
Ey, ganz ehrlich, ich meine, meinst du Kiel, sind? Ja, ich würde es fast was sagen. Also ich glaube, dass die anderen auch nicht so viel. Ich meine, ich frage mich, wie die das hingekriegt haben, dass die halt einfach mal noch 4 Teile von dem Scheiß rauskriegen konnten. Die müssen ja doch irgendwo in der Videothek oder im Kino, keine Ahnung, müssen die ja doch gut mitgenommen worden sein. Aber das ist wahrscheinlich in diesem ganzen Fahrwasser von irgendwie auch Darkstalker und was weiß ich nicht was. Die waren ja alle selten gut, die Filme so. Aber sie wurden halt scheinbar immer wieder ausgeliehen, weil das halt diese Fantasy-Scheiße halt war. Dann hast du immer noch so ein geiles, gemaltes Bild mit dazu. Dann ziehst du das halt schon aus der Videothek mit.
Ja, ja, ich meine, also die sind ja so ganz wenig Geld gemacht worden. Das hat man auch schnell wieder drin gehabt. Das war ja so der Vorteil damals, weil du halt deine Filme weltweit vermarkten konntest, ohne dass sie ins Kino kommen mussten. Mhm. Und da ging das halt ganz gut. Ja, aber im Endeffekt, mal gucken.
Also ich lese ja auch gerade halt schon allein die...
schauen, ob da irgendwas zu finden ist.
Also allein die Geschichte vom zweiten Teil, die scheinen auch alle miteinander nicht viel zu tun zu haben, außer dass Arthur dabei ist, so nach dem Motto. Weil im zweiten Teil ist die Geschichte, dass er mit seinem stummen asiatischen Sidekick zum Ende der Erde halt reist, um seinen alten Mentor vom Bösen zu retten. Welchen Mentor? Krima ist tot, er kannte sonst niemanden. So Quatsch.
Ja, wen interessiert das?
Das stimmt, ja.
Ich bin immer noch mal dafür, irgendwie mal diesen Deathstalker irgendwie aufzutreiben. Als
wie gesagt, es gab den mal bei Prime, aber ich glaube, den haben sie wieder rausgenommen. Das ja. ist halt ein bisschen ärgerlich, tatsächlich. Naja, was soll's. Gut, was haben wir denn beim nächsten Mal, Sascha?
Ich weiß nicht.
Na, wir haben noch auf jeden Fall diesen Biker Survivalist, das weiß ich noch, den haben wir noch auf der Ohr.
Biker Survivalist?
Ja, den haben wir noch.
Den muss ich aber erstmal testen, ob der was taugt.
Ja, ja, und diese komische Augenscheiße da, auf die ich ja auch keinen Bock habe hier.
Das die Eye Creature. Naja, wir haben noch ein paar neue Sachen auch so mal dazwischen gefunden.
Ja, das stimmt.
Es gibt ja Piranha. Den Original Piranha gibt es ja bei Prime. Ach so, ja genau, dieser Film, der schon länger vor unserer Uhr steht, ist Tödliche Spiele, Sisters of Death.
Oh ja, stimmt, da erinnere ich mich auch dran.
Und was hat man noch hier?
Nee, ich bin ja immer noch dabei, diesen komischen hier Sorority Cheerleader irgendwas Massaker mir anzugucken. Ich habe es immer nicht geschafft.
Spring Break Massaker oder?
Oder das, ja. Irgend so Quatsch war es halt. Also irgendwelche Cheerleader werden umgebracht.
Ja, es gibt, da habe ich immer mal notiert, das muss ich mal reingucken, Astaron, Brut des Schreckens.
Ach, siehst du, ja, Chris hatte uns doch einen vorgeschlagen. Ist das nicht der? Ich meine, das war der. Der hatte uns den mal vorgeschlagen, ob wir den schon besprochen haben, weil er sich den auf die Watchlist gepackt hat. Vielleicht kriegen wir ihn ja dazu, dass er noch mitkommt. Ach, siehst du, und welchen wir noch haben, ganz, ganz wichtig hier von unserem Lieblingsschweden hier, Max Helge, diesen komischen Dingsbums da. Wie heißt der, irgendwas mit Target?
Ach ja, mit
auch wieder mit unserem Väterchen Frost und irgendwelchen anderen. Ich glaube, hier die
David Carradine war doch mit dabei, oder?
Ja, der ist auch mit dabei, ja.
Naja, einer von denen wird's werden.
Genau. Vielleicht wird es jetzt langsam mal Zeit für den Mats Helge, um endlich mal wieder hier ein bisschen die Wertung nach oben zu treiben.
Das stimmt, ja. Juli, also freut euch auf den nächsten Film. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören bisher und bis zum nächsten Mal.
Ihr werdet es bereuen, die Geschichte von N, dem Podcast, nicht weitergetragen zu haben.
Bla bla bla.
Eine Lamaré Audioproduktion.